dritte und letzte Einheit von diesem. Ich muss das alles sehr raffen, ich habe jetzt vieles weggelassen. Wen es interessiert, der kann sich das Skript von meiner Serie besorgen. Das sind so 30 Seiten und dann siehst du, was ich alles ausgelassen habe. Aber ich muss halt irgendwie schauen, dass ich so wichtige Dinge rausnehme. Was willst du runterladen?
Dass die Leute sich runterziehen können, dann lege ich die Seite. Nein, du gibst es frei.
Wer es haben will, schickt eine kurze E-Mail und ich schicke das. Also bis jetzt haben wir es nicht so, dass wir die Skripte online stellen, aber ich verteile das gerne. Ich kann auch dir das schicken und du gibst es dann in deiner Gemeinde. Du hast es? Ach so, von heute Morgen. Ach, da hast du gleich eine Kopie gezogen.
Nein, ich hab doch als
E-Mail. Ja, ah ja, richtig. Ja, ja. Genau. So, okay, also jetzt geht's hier los. Also was ich jetzt in der letzten Einheit noch machen möchte, ich will jetzt praktische Anleitung geben oder eine praktische Vorstellung, wie, wenn wir erstmal verstanden haben, wie wichtig Jüngerschaft ist, dass es keine Charakterveränderung gibt, ohne dass jemand wirklich praktisch angeleitet wird. Ja, wenn wir das alles verstanden haben und sehen, okay, im Worte Gottes, Gemeinde besteht aus Jüngern, jetzt wollen wir Jüngerschaft haben. Wie bringen wir das hinein in die Gemeinde? Oder vielleicht bist du in einem Hauskreis und hast dieselbe Frage. Ja, wie kann ich jetzt diese Art, diesen Lebensstil dort etablieren? So, darum geht es jetzt. Das ist eine gute Frage. Die wird aber erst gefragt, wenn man erstmal versteht, anders geht es gar nicht. Ja? Ich habe mit vielen, vielen Leitern darüber gesprochen, die frustriert sind über die Gemeinde und über die instabilen, unzuverlässigen Mitarbeiter. Und ja, wir haben ein Mitarbeiterproblem. Ich sage, nein, ihr habt kein Mitarbeiterproblem, ihr habt ein Jüngerschaftsproblem. Wenn ihr nämlich Jünger hättet, wären die zuverlässig, wären die emotional stabil, dann wären die belastbar, dann hätten die eine Motivation zu dienen. Ja? So, wovon du mir redest, ist kein Mitarbeiterproblem, ist ein Jüngerschaftsproblem. Ja? Und die Mitarbeiter kommen aus dem Pool unserer Jünger, die wir da angeleitet haben, Jünger Jesu zu werden. Okay, also wie gehen wir praktisch vor? Als allererstes werden wir uns ausgiebig Zeit nehmen, aus dem Wort Gottes Jüngerschaft und den Ruf zur Jüngerschaft zu erklären. Ja? All die vielen Schriftstellen, die wir da finden, wie Jesus Menschen zur Nachfolge gerufen hat, da geht es immer um Jüngerschaft. Ja? Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich bin davon überzeugt, in einem Großteil der pfingstlich-charismatischen Gemeinden, wenn du da mitten in der Predigt innehalten würdest und gehst mit dem Funkmikrofon durch hier rein, erkläre mir, wie du dein Kreuz auf dich nimmst täglich, mit eigenen Worten, ohne Bibelverse. Erkläre mir, wie du das machst. Ein Großteil der Leute käme ins Stammeln und Stottern und wüsste nicht, was sie sagen sollten. Aber das, was du nicht erklären kannst, hast du gar nicht verstanden. Und was du nicht verstanden hast, das lebst du auch nicht. Also das heißt, wir haben einen Großteil von Leuten, die sich Christen nennen und den wesentlichen Startpunkt oder den wesentlichen Punkt, wie Jesus Nachfolge definiert, nämlich ein Jünger zu sein, haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Sprich, die leben in einer selbstdefinierten Form, in einer selbstgemachten Art von Christsein und nicht in der biblischen Realität. Ja? Die täuschen sich und betrügen sich selber. Ja? So, in vielfältiger Weise hat Jesus gerufen zur Jüngerschaft und hat auch erklärt, wie das praktisch aussieht, ja? Und was das bedeutet in Bezug auf Prioritäten. Ja? Jemand kommt und sagt, ich will dir nachfolgen. Ja? Wenn heute einer kommt und sagt, ich will Jesus nachfolgen, wir sind total begeistert. Was sagt Jesus? Er sieht sofort das Herz und er sagt, pass mal auf, ja? Geh hin, verkauf alles, was du hast. Und dann folgt mir nach. Warum hat er das gemacht? Weil Jesus nicht will, dass wir Geld haben? Falsch. Weil Jesus gesehen hat, Geld war sein Gott. Und deswegen hat er gleich an der Stelle angesetzt, weil Nachfolge funktioniert nur, wenn man den Götzen absagt. Er hätte nie Jesus nachfolgen können mit diesem Götzen in seinem Herzen. Das hätte nie funktioniert. Deswegen hat Jesus ihm gesagt, weg damit. Ja? Ja? Jemand kommt, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuerst. Ja? Und was der dann wollte, war ein ganz frommer Wunsch, den wir alle gut verstehen können. Vater war gestorben und er muss jetzt noch den Vater beerdigen. Erlaube mir zuvor, ihn zu beerdigen. Und dann komme ich und dann geht's los. Und Jesus akzeptiert das nicht. Er denkt, ja meine Güte, was ist denn das? Ja, das ist sowohl das Normalste von der Welt, dass wir unserem Vater da die letzte Ehre erweisen und dass wir ihn anständig beerdigen. Ja. Es ging nicht um die Beerdigung des Vaters. Es ging um die Haltung, ich will dir nachfolgen, aber ich zuerst. Ich bin hundertprozentig sicher, so verstehe ich Jesus. Wenn dieser Mann gesagt hätte, Jesus, ich habe entschieden, du bist der Messias, bei dir ist das Heil, ich will dir nachfolgen. Das ist entschieden, ein für alle Mal. Und jetzt schau mal, hier ist ein kleines Problem. Vater ist gestorben. Würdest du mir erlauben, nochmal hinzugehen, ihn zu beerdigen? Wenn du sagst, nein, kein Thema, dann nein, dann ist das abgehakt. Wenn du sagst, ja, würde ich es gerne machen, aber du entscheidest. Wenn er so gekommen wäre, hätte Jesus gesagt, natürlich, mach das. Aber seine Haltung war, ich zuerst. Ich will dir nachfolgen, aber ich zuerst. Und das ist nicht Nachfolge. Nachfolge ist Jesus zuerst. Ja? Sonst folgen wir uns ja selber nach, wenn ich zuerst. Ja? Oder nimm diese Aussage, wer Vater oder Mutter oder Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Was für radikale Aussagen. Und wie viele Leute sind gebunden, obwohl sie schon erwachsen sind, gebunden am Vater und Mutter. Wie viele Male habe ich das gesehen, dass eine Ehe drunter und drüber geht, weil da im Hintergrund die Schwiegermutter immer noch mitfunkt und ihre Tochter im Griff hat und manipuliert und sie sich dazwischen stellt und einen Keil treibt und all diese Dinge. Jesus muss die erste Stelle haben und es darf nicht Verwandtschaftsbeziehungen, sogar eigene Kinder dürfen nicht vor Jesus stehen, sonst sind sie ein Götze. Alles, was vor Jesus steht, ist ein Götze. Ja? So, das ist total radikal. Ja? Und so hat Jesus die Leute eingeladen. Wir denken, ja meine Güte, das Kleingedruckte kann man doch später irgendwie nochmal betonen. Ja? Wollen wir doch erstmal irgendwie die großen Segnungen herausstellen und dass das alles so wunderbar ist und so glücklich und froh und frei macht, da muss man doch nicht gleich mit diesen Hämmern kommen. Ja? Und Jesus lädt ein, sein Kreuz zu nehmen. Ja? Die Leute damals haben den Begriff, sein Kreuz zu nehmen, total gut verstanden. Die haben genau gewusst, wenn da auf der Straße einer mit seinem Kreuz geht, das ist ein toter Mann. Der hat keine Zukunft mehr. Der läuft noch ein paar hundert Meter bis zur Hinrichtungsstätte und dann hat er noch ein paar Stunden und das war's dann. Ja? So, das war total krass. Ja? Wenn wir seine Berater gewesen wären, Jesus, nicht so eine Sprache, das könnten die missverstehen, da könnten die Angst kriegen. Das muss man anders verpacken. Ja? Aber Jesus hat sehr klar herausgefordert, damit es ganz klar war, ja? Er ist die Nummer eins und man verliert sein Leben, aber man gewinnt das göttliche Leben. Wer seine Seele verliert, ja, um meinetwillen, ja, wird sie gewinnen. Ja. So all diese Dinge, von denen Jesus geredet hat. Und dann diese Dinge zu verkündigen und auch dann herauszustellen, natürlich auch die Segnungen der Jüngerschaft. Ich habe schon versucht, ein bisschen darüber zu sprechen. Jesus sagt, der Jünger, was ist die gewaltige Segnung? Er kommt in Freiheit. Keine Depressionen mehr, keine Selbstritzen Bulimie und Todeswünsche und all diese schrecklichen Plagen, die heute so weit verbreitet sind. All das hört auf. Stimmen hören, Zwangshandlungen und dämonische Begegnungen und dämonischer Missbrauch und all diese Dinge. Alles wird aufhören. Freiheit. Nicht mehr geplagt zu sein, nicht mehr getrieben zu sein, Dinge zu tun, die man hasst, ja, sondern wirklich in die Freiheit zu kommen. Ja. Auch die Freiheit von der Selbstbestrafung, wenn man dann wieder diesen Wünschen und Gelüsten nachgegeben hat. Es ist gewaltig, was Jesus dort an Freiheit verspricht, durch Gehorsam ihm gegenüber, durch Nachfolge. Ja. So, das betonen wir, das verkündigen wir. Und dann rufen wir zur Jüngerschaft. So, wer nach all dem, was wir gesagt haben, wer möchte ein Jünger sein? Geh hin, überleg das. Wie möchtest du dein Leben gestalten? Möchtest du weiter in diesem sowohl als auch Leben und ein bisschen Segen und viel Fluch? Oder willst du aus all dem rauskommen und willst wirklich in die Klarheit, in die Reinheit, in das gute Gewissen, in die Freiheit kommen? Was willst du? Überlege das. Ja. Und wer entschieden hat, er möchte ein Jünger sein, ja, der kann sich melden. Und wenn sich einer oder zwei melden, dann mit diesen zweien wirst du arbeiten. Und das ist deine erste Zielgruppe. Das ist das allererste, womit du dich beschäftigen wirst. Ja? Das heißt nicht, dass wir die anderen ignorieren, aber wir lieben sie, wir segnen sie, wir beten für sie, dass der Heilige Geist in die Augen auftut und dass Jüngerschaft die Lösung für ihre Probleme ist. Ja? Aber wir arbeiten mit denen, die sich gemeldet haben. Und wenn es 5 sind, dann sagt Gott, dann sind es 5. Ja? Und das hört sich alles irgendwie sehr klein und sehr mühselig an. Und wenn ich das weiter beschreibe, was wir dann mit diesen 2, 3, 4 oder 5 machen, dann denken wir immer noch, ja, also meine Güte, wer hat denn die Zeit dafür? Ja? Aber wir können andere Aktivitäten, die über Jahre sich als fruchtlos erwiesen haben, ohne schlechtes Gewissen streichen. Warum sollen wir, wie es so schön heißt, ja, wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Ja. Warum willst du ein totes Pferd versuchen zu reiten? Ja. Wir tun die Dinge, die eine Perspektive haben, zu funktionieren. Und Gemeinde nach dem üblichen Schema hat keine Verheißung. Gemeinde ohne Jüngerschaft hat keine Verheißung. Die funktioniert nicht, die hat nie funktioniert und die wird auch nicht funktionieren. Und die Probleme, die Leute haben und die falschen Ideen und Einstellungen und Haltungen, die werden immer grotesker. Und die einzige Antwort ist wirklich ein radikalen Durchbruch mit Hilfe des Wortes Gottes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Es gibt keine Alternative dazu. Ja? Und sobald wir das verstehen, es geht nicht darum, zu dem vielen an Aufgaben, was wir schon haben, jetzt noch die Bürde von Jüngerschaft obendrauf. Ja, sondern Jüngerschaft, das ist unser Thema. Wir investieren in willige Leute. Und es ist so herrlich zu sehen, wie schon nach Monaten und spätestens nach einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr, wir sehen, wie Leute sich verändern, wie Leute sich stabilisieren, wie Leute lernen, Siege zu haben, von denen sie noch nicht mal geträumt haben, wie sie verändert werden. Das ist so wunderbar, das zu sehen. Einfach wie das Wort wirklich funktioniert und wie Gott zu seinem Wort steht und Menschen rausholt und stabilisiert und indem sie schrittweise aus ihren Problemen herauswachsen, das ist ja nur der Anfang. Das geht ja weiter, die werden immer stabiler und sie werden anfangen, andere zu beeinflussen, weil das ist ein wesentlicher Teil. Wir werden ihnen beibringen, Jünger zu machen. Ein Jünger, der nicht Jünger macht, ist kein Jünger. Das ist mit im Paket. Es geht nicht darum, ihn heile und glücklich zu machen. Es geht darum, ihn zu einem Multiplikator zu machen. Ja? Es ist so fantastisch, das zu sehen. Vor gut einem Jahr, na ziemlich ein Jahr, ich glaube es war Juli oder so, hat in einer befreundeten Gemeinde eine Frau aus der Esoterik-Szene sich bekehrt. Ja? Die hat eine eigene Praxis gehabt, die hat Leute behext mit allen möglichen Dingen. Die hat im Internet angeboten, die hat Leute eingeladen und hat die bezaubert und alles. Und die hat Jesus gefunden und die hat sich bekehrt. Ja? Und den ganzen Zauberkram, das haben die alles verbrannt. Und dann diese kostbaren, so eine Klangschalen aus Metall, die haben sie dann zerdeppert. Das war harte Arbeit. Ja? Und die ist total frei geworden und durchgebrochen. Ja? Und jetzt gut ein Jahr später, sie hat eine andere aus der Esoterik-Szene zum Herrn gebracht. Die hat jetzt wiederum ihre Tochter zum Herrn gebracht. Und sie, die vor über einem Jahr raus ist, sie gibt Anleitung jetzt für die andere, wie die jetzt ihre ersten Schritte in Jünger macht. Ja? Und die Leute dort, die das leiten, die sagen, das ist so ein Wunder zu sehen, was in gut einem Jahr in einem Menschen, der total weg war vom Herrn, passiert ist und wie Gott diesen Menschen verändert hat. Und es ist einfach fantastisch, das zu sehen, wie das Wort wirklich Frucht bringt, ja? Weil es auf guten Boden gefallen ist. Ja? Und das ist das Problem. Wir säen das Wort aus und wir checken gar nicht, das ist harter Boden, das kann hier gar nicht funktionieren. Und dann sind wir frustriert, dass es nicht funktioniert. Ja? Wir wollen mit den Willigen arbeiten, die bereit erklärt haben, egal was es kostet, auf der Grundlage des Wortes will ich ein Jünger sein. Und in den investieren wir Zeit, mit dem treffen wir uns. Das kann sein, wenn das wirklich ein Neubekehrter ist, wo überhaupt nichts vorauszusetzen ist, das kann sein, dass das ein Treffen ist einmal die Woche. Aber nicht stundenlang. Das kann sein, dass das nur eine Stunde ist und fertig ist. Weil wir arbeiten mit einem wichtigen Prinzip und das heißt Hausaufgaben. Was für die Welt völlig normal ist. Es gibt keinen Lehrer, der den Glauben hat, wenn ich hier Vorträge über Mathematik halte, dann werden meine Schüler Mathematik beherrschen und anwenden können. Sowas glaubt kein Lehrer. Der weiß, man muss üben, man muss Aufgaben geben, man gibt Hausaufgaben. Und dann gibt es Tests, die zeigen, wie viel haben sie jetzt wirklich verstanden. Kein Schulsystem kommt ohne Hausaufgaben und ohne Tests aus. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist eine Illusion zu denken, man hält schöne Vorträge und dann funktioniert das alles. Da kann genauso gut der Kfz-Shop-Inhaber denken, ich stelle hier einen Lehrling ein, Mechatroniker. Wenn der 3 Jahre in der Werkstatt rumsteht und ein langes Gesicht macht, am Ende kriegt er ein Diplom und dann ist der Mechatroniker. 3 Jahre muss der nur kommen und da irgendwie rumstehen. Das glaubt kein Mensch. Der muss sich die Hände dreckig machen, der muss wirklich anfangen zu schrauben, der muss wirklich anfangen, sich mit der Materie zu beschäftigen und der muss praktizieren und üben und üben und üben. Und der kriegt Aufgaben und die werden überwacht. Bloß in der Gemeinde haben wir die Idee, wenn die nur brav kommen und wir schöne Predigten halten, dann werden das alles Superheilige und das funktioniert alles von alleine. Das ist eine Illusion, sowas zu denken. Und obendrein haben wir das nicht im Worte Gottes, sondern wir sehen was ganz anderes. Wir sehen praktische Anleitung und Jüngerschaft. Ja? So, also wir haben Treffen mit der Person und wir geben sehr präzise Anweisungen und Aufgaben. Und diese Aufgaben sind verbindlich und diese Aufgaben werden überprüft. Ja, aber können wir das von den Leuten verlangen? Hey, die haben gesagt, ja, ich will Jüngerschaft. Und deswegen können wir das. Und noch einmal, es ist total freiwillig. Und an jeder Stelle des Prozesses kann jeder sagen, danke, das reicht mir, ich checke jetzt aus. Okay, be blessed. Wir zwingen dich nicht. Ja? Aber wenn du drin bleiben willst, dann zu unseren Bedingungen. Ja? So, wir haben schon die Vorstellung, wir nehmen sie an die Hand und wir führen sie, genauso wie Eltern Kinder erziehen. Das ist auch nicht auf Augenhöhe und gleichberechtigt, außer das hat man Rousseau gelesen oder anti-autoritären Erziehungsquatsch irgendwie von den 68er irgendwie inhaliert oder so etwas. Aber normalerweise als Eltern versteht man, ich weiß mehr, was für meine kleinen Schätze gut ist, als die selber. Deswegen frage ich die nicht, was möchtet ihr heute essen? Ja, die wollen immer Gummibärchen und Nutella haben. Ja? Aber wir wissen, die brauchen Gemüse, ja? Vitamine. Ja? So, wir stellen das Menü zusammen und wir machen nicht ein Wunschkonzert. Ja? Das ist völlig normal. Und deswegen sind wir keine Rabeneltern, wir sind gute Eltern, wir übernehmen unsere Verantwortung. Jeder Elternteil, der sowas macht und bei klarem Verstand es versteht, das ist normal, das ist meine Verantwortung. Die kleinen Schätzchen wissen nicht, was ihnen gut tut. Die denken, die wissen, was ihnen gut tut. Aber die wissen nicht wirklich. Aber wir wissen. Und deswegen treffen wir, solange sie unmündig sind, für sie Entscheidungen. Und wir sagen ihnen zum Beispiel auch, was geht im Internet und was nicht geht. Weil wir Verantwortung haben. Weil wir wissen, die sind in der Entwicklung und ein 6-Jähriger kann nicht gesund und normal umgehen mit Dingen, die ein 20-Jähriger sich anguckt und sogar ein 20-Jähriger sollte aufpassen, dass es Dinge gibt, die in keinem Falle gesund und hilfreich sind. Ja. So, wir prägen, wir führen, wir geben Dinge vor, ohne irgendein Gefühl von, wir sind jetzt kontrollierend und manipulierend oder wir nutzen unsere Macht aus. Unser Verlangen ist, ihm zu helfen, in die Wege Gottes zu kommen. Das ist unser Verlangen. Und er hat gesagt, er will das. Und so lange arbeiten wir mit ihm. Ja? Kein Doktor, der Medizin verschreibt, hat auch nur irgendwie das Gefühl, ich nutze jetzt meine Autorität aus und ich sage dem, was der jetzt zu tun hat. Hey, der Doktor will helfen. Und er sagt, das machst du jetzt und das nimmst du dreimal täglich. Und so gibt es so viele Beispiele im praktischen Leben, wo es so normal ist, dass jemand den Ton angibt und in der Gemeinde denken wir, wir sind ja alle gleich. Und das stimmt einerseits und andererseits stimmt es nicht. Wir sind alle gleich geliebt, aber wir haben nicht alle die gleiche Autorität und wir haben nicht alle die gleiche Verantwortung. Ja? Und wenn wir jemanden zum Jünger Jesu machen, nicht zu unserem Jünger, zum Jünger Jesu, dann haben wir mehr Autorität und mehr Verantwortung als der Betreffende. Und es ist unsere Aufgabe, diese Autorität zu seinem Wohl zu nutzen. Aber trotzdem unterm Strich bleibt, wir sagen, wo es lang geht. Und wir fühlen uns gar nicht schlecht dabei. Das ist das Problem. Erstmal brauchen wir selber dieses Verständnis, hey, was ich jetzt hier mache, ist normal. Das ist notwendig, das ist richtig. Wenn ich manchmal sehe, wie leisetreterisch Älteste oder Pastor in der Gemeinde umgeht mit der Leiterschaft, ich sage, ja meine Güte, das kann ja nie was werden. Da setzen sie ein halbes Jahr vorher schon einen Termin an, da gibt es ein Mitarbeiterseminar mit mir. Ich soll dann lehren über Mitarbeiterschaft in der Gemeinde. Die Ältesten erklären, was da gemacht werden soll und dass es wichtig ist. Und bitte kommt alles, alle. Und dann die Hälfte der Mitarbeiter der Gemeinde, war nur für die Mitarbeiter, die Hälfte kommt überhaupt nicht, ohne dass irgendwie jemand sich abmeldet. Die bleiben einfach weg, stillschweigen mit aller Selbstverständlichkeit. Ich sage immer, versucht das mal auf der Arbeit. Der Chef macht eine Mitarbeiterschulung, setzt an. Am Samstag in deiner Freizeit und vollständige Anwesenheit wird erwartet. Wie viele trauen sich, ohne vernünftige Entschuldigung, stillschweigend fernzubleiben? Kein einziger. So läuft's ab in der Wirtschaft, oder? Ist das hier im Süden anders? Genau so läuft es. Und der Chef hat nicht im geringsten Skrupel auf Feier. Jetzt regiere ich aber in das Privatleben der Leute. Vielleicht wollte der eine Grillparty machen. Vielleicht wollte der dies und jenes unternehmen. Vielleicht sogar Urlaub machen. Und ich setze einfach einen Termin an, ein halbes Jahr vor. Er sagt, da ist das Seminar. Und um vollständige Anwesenheit wird gebeten. Da hat er nicht die geringsten Skrupel. Weil er ein Ziel hat. Und weil er die Firma vorwärts bringen will. Und sagt, das kann ich von meinen Mitarbeitern erwarten. So, die Hälfte der Leute war weg. Ich frage hinterher die Ältesten, von dieser Hälfte, die weg waren, wie viele haben sich bei euch persönlich per Telefon entschuldigt mit vernünftigen Gründen, die man nachvollziehen kann? Ja, nicht einer. Ich sage, ihr müsst den Leuten das Gefühl geben, dass ihr leitet und dass ihr von denen was erwartet. Und dann am Sonntag kam die Ansage, leider waren ja viele von euch nicht da und wir möchten euch herzlich bitten, vielleicht ist es möglich, dass ihr dann irgendwie die CD noch hier nachhört. Ich denke, meine Güte, will man ihnen vielleicht auch Geld versprechen, damit sie das hören oder was? Ja? Das muss doch anders laufen. Hey, erst einmal Leute, wir haben eine Mitarbeitersitzung demnächst und ich will noch mal ein paar Worte über Verbindlichkeit verlieren. Und im Übrigen, dieses Seminar durchzuarbeiten ist Pflicht. Und es wird hinterher abgefragt, habt ihr das durchgearbeitet und was sind die Konsequenzen daraus? Die gucken mich an, ja, kann man das in der Gemeinde machen? Das ist doch alles freiwillig. Ich sage, das ist euer Problem. Ihr kommt nicht vorwärts, weil ihr nicht versteht, welche Autorität und Verantwortung ihr als Leiter habt. und weil er die Leute behandelt, als wenn ihr noch ihnen die Füße küssen müsst, ja, wenn sie mal ab und zu kommen. Und wenn sie nicht kommen, ist das natürlich völlig normal. Das ist nicht normal. In keiner Firma ist das normal für einen Abteilungsleiter, aber in der Gemeinde ist das normal. Wo kommt dieses Denken her? Respektlosigkeit gegenüber Gott. Punkt. Fertig, aus. Weiter nichts. Das ist es. So, ich rede nicht von Unterdrücken. Ich rede nicht von Niedermachen. Ich rede nicht von Einschüchtern. Aber ich rede davon, hey, wenn du hier Leiter bist, das ist, was ich von dir erwarte. Und wenn ich ein Seminar ansetze und sage, das ist für alle Mitarbeiter, dann bist du da. Und wenn dir das nicht gefällt, dann sag's lieber jetzt, dann kannst du kein Leiter sein. Dann muss ich mir einen anderen suchen. Ja? Aber diese erbärmlichen Krümel, die sie uns hinwerfen, dann noch mit Gusshand irgendwie aufzunehmen, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. So, unser Selbstverständnis als Leiter muss wirklich sich entwickeln. Wenn Jesus gesagt hat, folgt mir nach, er hat sich nicht entschuldigt. Er hat einfach gesagt, da geht's lang, auf geht's. Wir fahren jetzt über den See. Oder hat er gesagt, wie wär's, überlegt mal, möchtet ihr vielleicht, spürt ihr ein Verlangen an euch mal mit mir über den See zu fahren? Wir fahren über den See, Punkt, fertig, aus. Ja, muss ich da auch mit? Bist du ein Jünger oder nicht? Wenn du ein Jünger bist, dann stell nicht solche Fragen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wir treten viel zu leisetreterisch auf. Ja? Und genauso auch eben in der Jüngerschaft. Hey, das ist normal, dass wir Anforderungen stellen. Es ist normal, dass wir Hausaufgaben geben. Es ist normal, dass wenn wir eine freche Antwort kriegen, warum der seine Aufgabe nicht gemacht hat, dass wir nicht gerade amused sind. Das ist normal. Du, pass mal auf, wir hatten davon gesprochen, dass das hier eine verbindliche Sache ist. Und ich habe dir für diese Aufgabe 14 Tage Zeit gegeben. Und jetzt sind die 14 Tage um und jetzt gibst du mir so eine lächerliche Erklärung, warum du das nicht geschafft hast. Und die gibst die Erklärung erst dann, wenn ich die Hausaufgabe sehen will. Nicht vorher sagen, pass auf du, das und das ist passiert und Familie und so. Und es hat wirklich nicht geklappt. Aber in 2 Tagen liegt das Ding auf deinem Schreibtisch. Das wäre ja noch akzeptabel. Aber gar nichts zu sagen, in der Hoffnung, es wird nicht abgefragt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sagst du, wie, was meinst du, Hausaufgaben? Nun, wir könnten zum Beispiel sagen, pass auf, du machst jetzt mal ein Bibelstudium über ein wichtiges, bestimmtes Thema, was jetzt gerade für ihn akut und aktuell ist. Mach ein Bibelstudium. Druck das aus, leg mir das vor. Was sind die Konsequenzen? Was wirst du von jetzt ab mit diesen Wahrheiten tun? Was bedeuten diese Wahrheiten für dich ganz praktisch? Beantworte ein paar Fragen zu diesem Ding. Mach mir ein Bibelstudium über ein Thema. Ja, wie? Ja, genau so. Von nichts kommt nichts. Und wenn wir die Leute nicht herausfordern und ihnen Aufgaben geben, dann wird es selten sein, dass Leute von sich aus solche Dinge unternehmen. Ja? Dann, was ich vorhin ganz kurz gestreift habe, wir erklären ganz genau, detailliert, das ist ein Teaching von einer Stunde oder mehr, wie sieht die tägliche Zeit mit dem Herrn aus? Erstens, warum soll die täglich sein und wie sieht die aus, ganz praktisch? Wir nennen das mal nicht die stille Zeit. Das ist schon irreführend. Die soll nämlich nicht so still sein. Da muss auch was zu hören sein. Ne? Zum Beispiel, wir erklären, deine Gebete müssen hörbar sein. Denk nicht deine Gebete, das kannst du in der U-Bahn machen, damit du nicht irgendwie als Verwirrter irgendwie erscheinst oder so. Ja? Da kannst du deine Gebete denken. Aber wenn du deine Zeit hast mit dem Herrn, du sprichst deine Gebete. Niemand kann seinen Verstand ordnen, der nicht anfängt, vernünftige Dinge zu sprechen. Da ist eine Korrelation zwischen Sprechen und Denken. Und du kriegst keine Ordnung in deine Gedanken, wenn du nicht anfängst zu sprechen. Solche Basics müssen wir erklären. Ja? Und dann, wie betet man? Was betet man? Ja? Und warum überhaupt diese Zeit mit dem Herrn? Und lauter solche praktischen Dinge, Ja? Und dann treffen wir uns wieder, sagen wir mal am Anfang sehr engmaschig, jede Woche. Erkläre mir in den letzten 7 Tagen, wie ging es mit deiner Zeit? Ja, nicht so toll. Ein bisschen präziser. Was meinst du damit? Ja, also genau genommen, am ersten Tag gar nicht. Am zweiten habe ich mal versucht, hat aber nicht geklappt. Ich sage, was meinst du mit, es hat nicht geklappt? Ja, es hat nicht geklappt. Ich sage, wer ist es? Wir müssen präzise nachfragen und nachbohren und ihm versuchen zu erklären, hey, hallo, wenn du sagst, es hat nicht geklappt, dann benenne es bitte so, wie es wirklich war. Du hast Gefühlen der Unlust mehr Raum gegeben als deinen Entscheidungen. Das ist, was passiert ist. Du hast wieder die falschen Entscheidungen getroffen. Ja? So, wir sind sehr gnädig, aber sehr präzise. Und wir sagen, hey, an der Stelle musst du arbeiten, das muss besser werden. Das nächste Mal treffen wir uns und dann möchte ich, dass du sagst, von 7 Tagen, 7 Mal habe ich meine Zeit mit dem Herrn gehabt. Ja? Nur wenn er versteht, wir erwarten das von ihm, wird er an dieser Stelle in die Hufe kommen. Wenn er denkt, das ist ein Luxus, das kann ich mal machen oder so, dann hat er nichts kapiert. Ja? Mit unseren Mahlzeiten gehen wir wesentlich regelmäßiger um. Sagen wir auch nicht, ja, wenn ich jetzt zurückkomme, also von 3 Tagen von 7 hat es geklappt, wo ich mal gegessen habe. Nein, das klappt jeden Tag. Warum klappt es? Weil wir Hunger haben. Okay, der hat am Anfang keinen Hunger, aber wir werden dafür sorgen, indem er nachdenkt über das Wort und über die Beziehung mit Gott, dass der Hunger bekommt. Aber solange der keinen Hunger hat, muss der aus Pflichtgefühl essen. Und aus der Pflicht wird Freude werden. Das wird so sein. Ja? So, es geht darum, einfach Regelmäßigkeit, System, Disziplin reinzubringen. Dann kommen die Leute und sagen, ja, das ist ja mein Problem, ich habe keine Disziplin. Ich sage, Kapitel und Vers bitte für so eine Idee. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, du hast den Geist der Zucht. Wir haben nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Oder eine Übersetzung wäre auch Disziplin und Zucht und Selbstbeherrschung. Das ist, was wir haben. Und wenn du glaubst, dass du diesen Geist hast und glaubst das genug, dann sagst du, dann will ich es auch mal sehen. Und dann entwickelst du Disziplin und entwickelst du Fleiß in deinem Leben. Ja? Und überhaupt, wenn so eine Antwort kommt, ja, das ist mein großes Problem, Disziplin habe ich nicht. Ich sage, hast du einen Job? Ja, wann musst du anfangen? Morgens um 7. Okay, dann sag mir, von 5 Tagen die Woche, wie viele Tage bist du pünktlich um 7 da? Ja, was meinst du, ich bin immer um 7 da? Weil das ist normal, das gehört dazu. Ich sage, da hast du Disziplin, siehst du? Oder gab es mal Tage, wo du sagst, also heute ist Montag und heute ist mir alles egal, ich komme heute mal nicht. Ich sage, das probierst du einmal, dann bist du deinen Job los. So läuft das heute. Ja. Und warum funktioniert das auf der Arbeit? Weil ich weiß, das hat Konsequenzen. Und warum funktioniert das im geistlichen Leben nicht? Weil ich nicht glaube, dass es Konsequenzen hat. Das ist das Problem. Dann bist du wieder beim Glauben. Ja. So, die Zeit mit dem Herrn ist so extrem wichtig. Und deswegen müssen wir den größten Schwerpunkt darauf legen, weil alle Kraft, auch alles Licht, alle Überführung, alle Motivation zur Veränderung kommt ja vom Herrn. Es sind ja nicht wir, die seinen Charakter verändern. Das können wir gar nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Aber wir halten ihn an, einen Lebensstil einzuüben, wo er Raum macht für Gott. Und dann tut Gott seine Arbeit in ihm. Und zwar auch die vielen Tage und Stunden, wo wir nicht bei ihm sind. Wir treffen ihn ja nur ganz selten. Nachher wird es nicht mehr einmal die Woche sein, sondern alle 14 Tage oder vielleicht nur noch einmal im Monat. Ja? Aber wir wissen, der hat verstanden, wie man andockt an die Kraft Gottes und er lebt aus der Kraft Gottes und Gott arbeitet in ihm jeden Tag und Gott verändert ihn. So kommt er vorwärts. Ja? So, wir erklären, wie er seine stille Zeit macht und warum er die machen soll. Jetzt habe ich selber stille Zeit gesagt. Auch noch so eine Gewohnheit von früher. Nein, seine Zeit mit dem Herrn. Nicht stille Zeit, die Zeit mit dem Herrn. wie er das machen soll und warum er das machen soll. Ja? Okay, dann geben wir ihm Aufgaben. Du, hier ist Johannes 8, 31, 32. Lern das auswendig. Bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, was das für dich konkret bedeutet. Ja? Und schreib deine Gedanken dazu auf und zeig mir das. Ja? Kleine Aufgaben geben wir immer wieder, immer wieder. Ja? Dann ganz, ganz wichtig zu schauen, mit welchen geistlichen Einflüssen beschäftigt sich unser Jünger. Ja? Also was liest denn der für Bücher? Was hört denn der für Predigten? Ja? Gerade die Eifrigen, die besonders engagiert sind, ja, tun das oftmals mit viel Eifer, ohne Unterscheidung, und die hopsen durch Internet und können sich die wildesten Dinge da reinziehen und haben keine Ahnung, was ist gesund, was ist nicht gesund. Und da wollen wir nicht russisch Roulette spielen mit diesem Jünger, sondern wir wollen ihm ganz klar sagen, pass auf, diese Bibellehrer empfehlen wir dir, diese Prediger sind gut, diese Themen sind gut für dich und das andere lässt du bitte beiseite. Wenn der uns dumm kommt und sagt, ich kann Josef Prinz so lange gucken, wie ich will, sag, kannst du aber nicht, wenn ich dich in Jüngerschaft habe. Dann bitte auf eigene Faust, auf eigene Risiko, aber ich segne das nicht ab. Solange wir in Jüngerschaft sind, guckst du keinen Josef Prinz. Nicht, weil wir ein Feind von Josef Prinz sind, weil wir ein Freund von gesundem geistlichem Wachstum sind. Deswegen. Ja. Und ich sage dir, diese Dinge, die ich jetzt hier erzähle, für viele geistige Leiter, denen stehen die Haare zu Berge. Sagen, ja, meine Güte, was bildet er sich ein? Was erlaubt er sich? Paulus redet von gesunder Lehre. Und gesunde Lehre wird hundertprozentig gesunde Gläubige hervorbringen. Und kranke Lehre gibt es auch, sonst gäbe es nicht den Namen gesunde Lehre. So, wenn gesunde Lehre gesunde Gläubige hervorbringt, was wird kranke Lehre bewirken? Und Paulus sagt, ermahnen, damit sie im Glauben gesund sind. Diese Formulierung finden wir im Worte Gottes. Ja. So, dann geben wir selber Bücher vor, die werden durchgearbeitet. Ja, vorhin habe ich schon erwähnt, dieses kleine, aber wie ich finde, sehr, sehr weichenstellende kleine Booklet, das Wort Gottes, die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Dann ein anderes Ding, was ich sehr, sehr empfehle, was so harmlos aussieht, aber wenn das einer kapiert, ändert das sein ganzes Leben, seine ganze Gesinnung. Treue, der Weg in deine Berufung. Wenn Menschen verstehen, ich tue das vor Gott, ich tue das für Gott und ich tue das auch dann, wenn ich keine Lust dazu habe, weil ich verstanden habe, es geht um ihn und nicht um meine Lust. Ja. Dann ist es tatsächlich, wie der Untertitel sagt, der Weg in deine Berufung. Wenn er diesen Lebensstil lernt, der Treue über ein paar Jahre, er wird wachsen und er wird herauskommen aus seinen Schwierigkeiten und er wird stabil werden und Gott wird ihn zum Segen setzen. Das wird passieren, hundertprozentig. Nicht, weil ich so ein nettes Booklet geschrieben habe, sondern weil Gott Treue ehrt, weil ihm Treue so extrem wichtig ist. Und auf die Treuen im Lande, auf die schaue ich, sagt er. Das heißt also, du Jünger, du machst mit deinem Lebensstil der Treue auf dich aufmerksam. Ich stelle mir das immer so vor, so vom Balkon schaut der Herr so runter. Ja? Und dann sieht er da den treuen Jünger und dann holt er einen Engel und sagt, aufschreiben den da, scharf im Auge behalten, den werden wir fördern. Der wird noch was werden im Reich Gottes, durch den werden wir viel Segen bringen. Gut beobachten den Mann, im Auge behalten. Auf die Treuen werde ich sehen, sagt Gott. Das sind solche Verheißungen für Treue. Denk mal an diesen Vier-Generationen-Vers. Paulus sagt, den Gott für treu erfunden hat, das steht an anderer Stelle. Paulus sagt dann, 2. Timotheus 2,2, ja, was ich dir anvertraut habe, Timotheus, das gibt treuen Menschen weiter, die fähig sein werden, das wieder an andere weiterzugeben. So, da ist Paulus, da ist Timotheus, da sind die Treuen, nach denen Timotheus Ausschau halten soll. Und da sind die, an die Timotheus das, oder die Treuen dann wieder weitergeben. Ja? So geht der Segen, gehen diese wunderbaren Werte von einer Generation zur anderen. Sie werden tüchtig sein, wieder andere zu unterweisen. Ja, und das wollen wir sehen. Das muss kommen, dass diese gesunden Basics des Glaubens, wie Treue, wie Hingabe, Wahrhaftigkeit, dass die sich wieder multiplizieren. Das ist die einzige Antwort auf dieses Durcheinander, in das wir geraten sind jetzt als pfingstlich-charismatische Bewegung. Es ist so ein Chaos im Lande. Es schreit zum Himmel. Aber das wird nicht besser, indem wir uns darüber aufregen, sondern es wird besser, indem wir dem was entgegensetzen. Ja, der Krankenlehre, die gesunde Lehre, der Unverbindlichkeit, die Jüngerschaft und so weiter. Okay, es gibt viele andere gute Bücher, die ich sehr empfehle. Und je nachdem, wie die Situation ist, ich sage so, hier ist ein Buch. Und ich sage auch, was ich erwarte, wie du das durcharbeitest. Die wichtigen Stellen markieren, rausschreiben, daraus Gebete machen, überlegen, was sind jetzt die Konsequenzen. Ein wunderbares Buch zum Beispiel, das ich als sehr, sehr hilfreich und ausgewogen finde, um wirklich Offenbarung zu bekommen über Gott als Vater. Gary Wiens, Komm zu Papa. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Kennt jemand dieses Buch? Zwei. Gary Wiens, Komm zu Papa. Ja, was mir an diesem Buch gefällt, im Gegensatz zu vielen anderen schnulzigen Ideen über die Liebe Gottes, hier findest du auch diesen Aspekt der Strenge. Die Güte und die Strenge. Gott, der diszipliniert, Gott, der konfrontiert, der erzieht. Ja? Und das ist der Gott der Bibel. Jesus sagt, alle, die ich liebe, überführe und züchtige ich. Ja? Für viele Leute ist ein züchtigender Gott nicht das, was sie haben wollen und was sie wirklich anstreben und was sie in ihrem Leben drin haben. Sie wollen die Liebe Gottes, aber nicht die Liebe in Kombination mit Gott, der streng ist. Weil Gott gut ist, ist er streng. Und er ist streng aus Güte. Ja? Und seine Güte ist nicht so, dass er fünfe gerade sein lässt. Seine Güte ist nicht so, dass er faule Ausreden akzeptiert. Ja? Und uns im Kopf streicht und sagt, ja, macht ja nichts, ist schon alles in Ordnung. Nein, er ist wahrhaftig und er erzieht uns zur Wahrhaftigkeit. Ja? Oder ein anderes Buch, was ich sehr, sehr empfehle, was ich wichtig finde, in Jüngerschaft, das ist, Geh und sündige nicht mehr, Michael Brown. Gibt es nur noch als Antiquariat Medimops für 2,50 Euro, weil das kein Buch ist, was gut geht, aber es ist ein wunderbares Buch, ja, was erstmal über zwei Kapitel dir die Schrecklichkeit der Sünde vor Augen stellt und welche Konsequenzen die Sünde hat für dich und für deine Familie und für deine Gemeinde und für deinen Umkreis und so weiter. Und man fängt an zu denken, hey, Sünde ist keine Kleinigkeit, ist nicht harmlos, naja, ist mal passiert oder so, sondern es gibt wirklich eine neue Sichtweise. Ja? Und das ist, was wir ja haben wollen. Das ist, worum es geht. Ja? Paulus sagt, dass wir rauskommen sollen aus der Anpassung an die Welt durch Erneuerung unseres Sinnes, unserer Gedanken. Ja? Bevor jemand zum Glauben gekommen ist oder bevor er überhaupt in Jüngerschaft, er kann auch schon 20 Jahre gläubig sein, aber war nie in Jüngerschaft, bevor jemand in Jüngerschaft kommt, er ist geprägt von der Welt und im günstigsten Fall von der religiösen Welt, die manchmal noch schlimmer ist als die Welt. Ja, und er hat Vorstellungen über Glauben, über Christsein, die haben mit der Bibel nichts zu tun, gar nichts zu tun. Und Erneuerung des Denkens heißt, jetzt in Übereinstimmung mit Gott zu kommen, zu denken, wie Gott denkt, die Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht, sie zu bewerten, wie Gott sie bewertet. Wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel Treue. Für viele, viele junge Leute heutzutage ist das kein Wert, hat keine Bedeutung. Warum? Weil sie Gott nicht kennen. Wenn sie aber Gott kennenlernen und sehen, wie wichtig ihm Treue ist, käme ihnen schon der Gedanke, okay, ihm ist das wichtig, ich bin ja sein Nachahmer, muss für mich auch wichtig sein. Ja? Aber nur wenn sie in diese Richtung angeleitet werden, kommen es zu solchen Gedankenprozessen. Ja? Und Erneuerung des Denkens ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt den Willen Gottes erkennen kann. Wer sein Denken nicht erneuert, kann den Willen Gottes nicht erkennen. Punkt, fertig. Ist einfach so. Ja, aber wie Wir sind geschaffen für den Willen Gottes. Wenn ich den Willen Gottes nicht erkenne, wie werde ich ihn tun? Vielleicht zufällig mal irgendwie nach dem Prinzip, ein blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn oder so. Ja? Aber das ist mehr ein Zufall, das ist nicht aus System heraus. Ja? So Erneuerung des Denkens. Wie denkt Gott über Sexualität? Wie denkt Gott über Teenager-Freundschaften? Wie denkt Gott über Pornografie? Wie denkt Gott über Mode und wie eine Frau sich zu kleiden hat? Hat Gott da irgendwelche Ideen oder sagt er, du, was der letzte Schrei ist, bauchfrei und was auch immer, das geht alles. Wie denkt Gott über solche Dinge? Hat Gott da Ideen? Hat Gott da Vorgaben? Hat Gott da irgendwie was dazu gesagt zu diesen Dingen? Ja? Kann ich mit meinen Augen machen, was ich will, was mir gerade so in Sinn kommt? Kann meine Fantasie alles irgendwie erlauben, weil das weiß ja keiner und ich tue das ja auch nicht und das würde auch niemand wissen, weil ich das niemandem erzähle und meine Fantasie ist so meine letzte Spielwiese, wo ich mich nur austoben kann. Ist das so? Ist das, was das Wort Gottes sagt? Erneuerung des Denkens heißt, hey, mach dir mal Gedanken, was sagt Gott über Sprache? Hat Gott irgendwas zu sagen über Sprache? Wie soll ich meinen Mund gebrauchen oder wie nicht und so weiter. Ja. So. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir geben Hausaufgaben und sagen, hey, mach dir Gedanken, guck in die Bibel, lerne die Gedanken Gottes kennen. Was sagt Gott über die Furcht des Herrn? Für die allermeisten Gläubigen heute, Furcht Gottes ist ein alttestamentlicher Begriff. Das hat mit unserem Leben heute nichts zu tun. Dank sei Gott, wir sind erlöst. In Christus, wir sind frei. Furcht Gottes ist ein negativer Begriff. So glauben ein Großteil der pfingstlich-charismatischen Christen über einen der wichtigsten und positivsten Begriffe in der Bibel. Und das ist nicht ein alttestamentlicher Begriff, der zieht sich durch das ganze Neue Testament. Und wenn ich nicht verstehe, was ist Furcht Gottes, warum brauche ich die, welche Segnungen hat das, wie komme ich dazu, wie wachse ich in der Furcht Gottes, wenn das keine Themen sind, die für mich klar sind, wie kann ich erwarten, dass ich in Furcht Gottes wachse? Das wird nicht funktionieren. Das wird sich nicht ereignen. So, wir geben konkrete Hausaufgaben. Und natürlich je nach Lebensumstände und Arbeitsbelastung, ja, voller Job mit regelmäßigen Überstunden und dann auch Familie und allen möglichen Verantwortungen, da müssen wir schon schauen, was ist irgendwie realistisch und gnädig und nicht irgendwelche massiven Aufgaben geben und sagen, in 2 Tagen liegt das auf dem Schreibtisch oder so. So nicht. Ja? Aber doch, wir setzen Termine. Weil wir wissen, ohne Termine funktioniert sowas nicht. Ja? Mach mir mal, ja irgendwann. Das irgendwann wird es nie geben. Aber für viele diese Idee, Menschen so zu führen, ist für sie vollkommen fremd. Kommt ihnen auch komisch vor. Und das sind dieselben Leute, die auf der Arbeit ständig irgendwelche Lehrlinge auszubilden haben. Für die ist das vollkommen normal. Und warum in der Gemeinde denken wir da anders? Weil wir gehirngewaschen sind. Weil wir eine Form von Gemeinde kennengelernt und akzeptiert haben, die weit weg ist von den Standards des Neuen Testamentes. Deswegen. Und das werden wir ändern. Okay, ich muss noch ein bisschen Gas geben hier, dass ich das noch hier zu Ende kriege. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den nenne ich hier Abschneiden der Vergangenheit. Die Türen für den Feind schließen. Extrem wichtiger Punkt. Ja? Entgegen der landläufigen Meinung von vielen, vielen Leuten ist es einfach so, dass Dinge, wo wir uns für den Feind geöffnet haben in unserer vorchristlichen Vergangenheit, nicht automatisch in ihrer Wirkung beendet sind mit der Bekehrung. Wer das glaubt, hat von Seelsorge keine Ahnung. Sorry. Der kann das vielleicht irgendwie postulieren von irgendwelchen Bibelversen, die er sich so zurechtlegt, aber das ist nicht die Realität. Ja? Wir müssen verstehen, dass es bestimmte Sünden gibt, die sind Grenzüberschreitungen. Da haben wir eine Tür aufgemacht für den Feind. Das ist wie ein Vertrag. Und der Feind hat aufgrund dieser Grenzüberschreitung ein legales Recht hineinzuwirken in unser Leben. Und deswegen ist es notwendig, nach der Bekehrung diese Türen zu schließen. Es ist absolut notwendig. Ja? Wenn du eine Bibelstelle dafür haben willst, dann empfehle ich dir Apostelgeschichte 19, 19 bis 20. Da sind wiedergeborene Christen. Und die beschäftigen sich da mit dem Thema okkulte Vergangenheit. Und sie bekennen, was sie da getan haben. Und sie verbrennen alles, was mit dieser Zauberei zu tun hat. Sie sagen nicht, ja gut, ich habe jetzt damit Schluss gemacht, aber bei eBay Kleinanzeigen könnte ich noch ein paar hundert Euro damit machen. Ich meine, das kann ich ja dann auch wieder verzehnten in die Gemeinde. Ja, und reden sich da irgendwas ein. Ja? Nein, die sagen, das ist Zauberei, damit lädt man sich Dämonen ein. Und das will ich jetzt anderen noch anbieten und daraus nochmal Geld machen? Wie kann denn sowas gehen? Ja? Ich kann doch nicht irgendwie hochprozentiges Gift irgendwie als kostbare Limo verkaufen und sagen, ich habe verstanden, das ist Gift, aber vielleicht kann jemand anders noch damit was anfangen. Ja? Sowas funktioniert doch nicht. Das geht doch gar nicht. Als ich mich bekehrt habe, kein Mensch hat mir das erzählt. Ich habe gewusst, meine ganzen Schallplatten von dieser dämonische Musik, das muss alles vernichtet werden. Das kann ich nicht meinen Kumpel für einen Sonderpreis irgendwie verkaufen. Und das war harte Arbeit. Damals waren das Schallplatten. Das versteht ja heute keiner mehr. Wenn du da 10 Stück über dem Knie zerbrochen hast, dein ganzes Knie ist rot. Das ist richtig harte Arbeit. Ja? Und ich habe nicht nur 10 Schallplatten gehabt. Ja? Da kann man nicht sagen, ja, können wir ja in Müll tun. Ja, und der nächste Müllkutscher fischt sich das raus und hört sich dann meine Pink Floyd an, von denen ich glaube, dass es total dämonisch ist. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn da meine Verantwortung für den Müllkutscher? Okay? So, kein Mensch hat mir das erzählt, aber ich kann nicht nur sagen, ich höre diese Musik nicht mehr. Ich breche damit und ich setze ein sichtbares Zeichen und das ganze Zeug wird zerstört. Ja? So gibt es Dinge aus dem alten Leben, die immer noch da sind und das muss zerstört werden. Bücher mit esoterischem Zeugs, wo man sich beschäftigt hat mit anderen Religionen. Und zu anderen Religionen zählen auch christliche Sekten. Auch durch christliche Sekten, die Irrlehren beinhalten, öffnet man sich für das Dämonische. Und zu christlichen Sekten gehört leider auch die katholische Kirche. Das ist die größte und mächtigste und leider völlig anerkannte christliche Sekte. Ja, was ist eine Sekte? Eine Sekte ist eine Gruppierung, die sich abtrennt und die abweicht von der Lehre der Bibel. Das ist eine Sekte. Tut das die katholische Kirche in allen grundlegenden Fragen? Was ist ein Kind Gottes? Wie bekommt man Gnade? Und was heißt nur Gott alleine anzubeten? In all diesen Fragen gibt es massive Irrtümer. Als ich mich bekehrt habe, hat kein Mensch mir erzählt, dass ich jetzt aus der evangelischen Kirche austreten muss. Aber ich habe gewusst, ich kann und ich will nicht mehr auf dem Papier Teil sein einer Gemeinschaft, die das Evangelium meines Retters mit Füßen tritt. Ich kann und ich will nicht. Ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Das ist ein einziger Betrug, dem ich erlegen bin und dem Millionen andere von Leuten erlegen bin. Wie kann ich Teil sein von dieser Gruppierung und noch mit meinen Steuergeldern finanzieren? Wie kann das sein, wenn ich doch jetzt Jesus habe und habe die Wahrheit und ich weiß, was ein Kind Gottes ist? Das kann doch gar nicht sein. So, ich bin hingegangen aufs Gericht und habe gesagt, ich möchte austreten. Das Verrückte damals, das kann sich heute gar keiner vorstellen, da wurde ich noch gefragt, warum? Das geht doch denen überhaupt nichts an, warum ich aus der Kirche austrete. Das musst du dir mal vorstellen. Da fragt er mich auf dem Gericht, warum möchten sie austreten? Und habe ich gesagt, weil ich Jesus gefunden habe. Da hat er gar nichts mehr verstanden. Und es kann nicht sein, dass Menschen Weihegebete an Maria sprechen und Maria um Hilfe anrufen und damit eine Tür in das Dämonische aufgemacht haben und denken als Christ, es ist alles vergeben und alles. Vergeben ist eine Sache. Vergeben ist zwischen mir und Gott. Die Tür zu machen ist zwischen mir und dem Teufel. Das sind zwei Paar Schuhe. Das sind völlig verschiedene Dinge. Es geht nicht darum, hat Gott mir jetzt vergeben. Na klar hat Gott mir vergeben. Aber die Tür ist auf, der Vertrag gilt noch und der muss getilgt werden, der muss gelöscht werden. Und deswegen Grenzüberschreitung im esoterischen Bereich, im okkulten Bereich, das muss bekannt werden. Ja? Horoskope, Astrologie, Handlinien lesen, dieses ganze Zeugs da, ja? Wahrsagerei und all diese Dinge. Und das Interessante ist, dass diese Dinge irgendwie wie unter einem Schleier des Vergessens sind. Und erst wenn man sagt, ich räume jetzt mal auf und Heiliger Geist zeigt ihn mir, fallen einem auf einmal Dinge ein, die man vor 20 Jahren gemacht hat, wo man nie wieder dran gedacht hat. Aber der Heilige Geist bringt diese Dinge wieder hoch und dann müssen wir dort einen Schnitt machen. Und wir dürfen glauben, Gott kennt unsere Gebete oder kennt unser Herz und er hört unsere Gebete und er respektiert unsere Gebete. Und auch der Teufel muss meine Gebete respektieren. Wenn ich sage, in Jesu Namen, ich trenne mich von diesem oder jenem Zeugs, auch okkulte Filme, die Leute angeschaut haben. Jahrzehnte später haben sie in ihrer Fantasie noch Flashbacks und Dinge sind da und quälen sie und alles Mögliche. Ja? Und wenn wir sagen, wir sagen uns in Jesu Namen davon los, das gilt in der unsichtbaren Welt. Wir sind Kinder Gottes und Gott ehrt unsere Entscheidungen und der Teufel kann nichts dagegen tun und er muss das akzeptieren. Aber es muss eine Lossage geschehen. Es muss passieren, dass wir uns davon distanzieren und das Zeug verurteilen. Und wenn wir auch sagen, ja, damals war ich blind, ich habe keine Ahnung. Ja, aber heute hast du Ahnung und jetzt bist du verantwortlich. Ja? Und das kannst du alles nehmen aus dieser Schriftstelle. Die haben als Kinder Gottes sich von Zauberei losgesagt und haben das verbrannt, das Zeug. Ja. Und die waren klug genug, nachdem das Feuer hochloderte, dann zu berechnen, wie viel das wert war. Die haben nicht vorher berechnet, weil es hätte sie vielleicht zögerlich gemacht, den Streichholz an den Haufen ranzuhalten. Die haben das Ding in Feuer aufgehen lassen und dann haben sie gesagt, machen wir uns den Spaß und rechne mal aus, was für ein schönes Feuerchen wir haben und wie viel Geld wir jetzt gerade verbrennen. Die Bibel nennt das mit Zahlen und das sind astronomische Zahlen für die damaligen Verhältnisse. Ja, das sind wirklich gewaltige Summen, die da aufgebaut haben. Was meinst du, was der Bild-Zeitungsreporter dazu gesagt hat? Was meinst du, was das für einen schönen Artikel gegeben hat? Das war ihnen egal. Haben gesagt, wir wissen, was wir tun. Wir wissen, warum wir das tun. Und wir sind frei und wir haben die Tür zugemacht für den Feind. Okay, es gibt noch andere Bereiche, die auch Grenzüberschreitungen sind und die Türen auftun. Ja? Sexuelle Unreinheit, Pornografie, Vergewaltigung, Sex mit Tieren, Sex mit Geistern. Und was es da alles für Geschichten gibt, das sind alles Grenzüberschreitungen, wo Menschen eine Tür aufmachen für die Finsternis. Und das muss widerrufen werden. Das gehört mit zu diesem ganzen Thema Abschneiden der Vergangenheit. Ja? Dann der ganze Bereich kriminelles Verhalten, Betrug, ja? Gewalttätigkeit, Vergewaltigung, Mord, was weiß ich, ja? All diese Dinge. Ja? Schwüre, Festlegungen, Lebenslügen. Die müssen ans Licht, die müssen in Ordnung gebracht werden. Und wenn wir da es durch sind, ich nenne das Ganze, das ist das Bereich den Tatsünden, die Dinge, die man getan hat. Dann kommt man zum nächsten Abteil und das ist Verletzungen. Was haben andere mir angetan? Wo sind andere an mir schuldig geworden? Ja? Missbrauch, Unterdrückung, Manipulation, Kontrolle und so weiter, wo Menschen dich öffentlich bloßgestellt haben oder was weiß ich. Ja. So. Und dann mit dem Heiligen Geist diese Situation behandeln. Ja. Wie sieht Gott oder wie hat Gott diese Situation damals gesehen? Ja. Wo war Gott in dem Ganzen? Ja. Und wie soll ich jetzt auf das reagieren? Und wie habe ich damals auf dieses Unrecht reagiert? Was Menschen krank macht, ist nicht die Demütigung und die Verletzungen und die unschönen Dinge, die sie von anderen erlebt haben, sondern wie sie darauf reagiert haben. Das ist das Entscheidende. Ja? Aber erst wenn man sich mit der Verletzung beschäftigt, dann kommt einem das wieder in Sinn, mit welcher Wut man reagiert hat. oder auch vielleicht die Wut nach innen gekehrt, gegen sich selber oder wie auch immer. Aber es gibt Reaktionen auf die Ungerechtigkeit. Und da will der Heilige Geist ein Licht scheinen und wir können im Nachhinein Entscheidungen zurücknehmen, wie ich da reagiert habe auf diese Unterdrückung oder diese Demütigung. Ja, und ich, dann kann ich vergeben. Ja. Okay, dann ein nächster wichtiger Punkt. Rebellion, Auflehnung, Widerstreben, ja, diese inneren Einstellungen, diese Haltungen. Ja. In meiner Hippie-Zeit mit Drogen und so weiter habe ich übernatürliche Begegnungen mit Jesus gehabt. Und ich habe Offenbarung gehabt, Jesus lebt, es gibt ihn wirklich. Und weißt du, was meine Reaktion darauf war? Weil ich, ohne dass mir das einer erklärt hat, ich habe verstanden, Jesus ist die Wahrheit. Und mein Image vor den Kumpels war, ich bin so der Philosoph, der Sucher nach Wahrheit und so, weil das fand ich irgendwie cool. Ja. Hab's nie bis Indien geschafft, aber so. Schon sehr fortgeschritten in meinen intellektuellen Turnübungen. Und dann auf einmal habe ich verstanden, durch diese Begegnung, Jesus ist die Wahrheit. Und ich habe verstanden, um Wahrheit zu bekommen, ich bin ja der Sucher nach Wahrheit, also angeblich suche ich ja die Wahrheit. Um die Wahrheit zu bekommen, muss ich mich ihm hingeben, ihm unterordnen. Und meine Reaktion, die ich aufgeschrieben habe, als Festlegung in meinem Tagebuch, niemals werde ich mich irgendjemandem unterordnen. Eher sterbe ich. Das ist fortgeschrittene Rebellion. Im Endstadium schon. Also kränker geht's nicht mehr. Stell dir das mal vor. Aber Gott in seiner großen Güte hat das ernst genommen. Und dann ging's ans Sterben. Und auf einmal habe ich meine Meinung geändert. Aber stell dir mal vor, was für eine Haltung. Niemals. Ich habe verstanden, Gott ist da, Gott ist die Antwort, Gott ist die Wahrheit. Aber ich werde mich niemals ihm oder irgendjemand anders unterordnen. Wie tief hat der Teufel seine eigene Gesinnung da in mein Herz hineingeprägt. Das ist ja Wahnsinn sowas. Ja. Ja. Und vielleicht nicht in so massiver Weise, aber doch haben nicht wenige Leute diesen Schwur getroffen. Mir hat keiner was zu sagen. Und die Vorstellung, sich unterzuordnen, ist für sie erbärmlich, ist für sie unter aller Würde. Ja. Ob das jetzt dem Staat gegenüber ist, Verkehrsordnung oder in anderen Bereichen, ja, Eltern, Vorgesetzte, Ehepartner, ja, Gemeindeleitung, da ist diese Haltung, ich mache mein Ding und ihr habt mir gar nichts zu sagen. Das muss der Heilige Geist zeigen und dann muss es an der Stelle Buße geben. Buße heißt, ich bewerte meine Haltung anhand des Wortes Gottes. Ich sage jetzt darüber, was Gott sagt. Das ist Buße. Ich stimme jetzt überein. Ich trete heraus aus meiner Ungerechtigkeit und trete auf die Seite der Wahrheit und schaue von da meine Sünde an und sage, das ist furchtbar. Das ist nicht akzeptabel. So etwas kann ich nicht mehr unterschreiben. Das will ich nicht unterschreiben. Es ist furchtbar, dass ich mal so gedacht habe. Ich nehme das zurück und sage, ja, ich will lernen, mit Freude mich unterzuordnen. Ich lebe in diesem Staat und ich werde mich diesem Staat unterordnen. Es sei denn, der Staat verlangt von mir Dinge, die gegen meinen Glauben sind. Dann kommt, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja? Aber wenn es um Straßenverkehrsordnung geht oder wenn es um Steuern geht oder um andere Dinge, dann bin ich verpflichtet, mich dem Staat unterzuordnen. Ja? So, das ist dieser Bereich Rebellion, Widerstreben. Ja? Dann gibt es noch einen Bereich. Und es ist wirklich so in dieser Reihenfolge, glaube ich, wie der Heilige Geist die Dinge behandelt. Ja? Durch die Verletzungen, ja, die wir erlitten haben und uns damit beschäftigen, werden wir sensibel dann auch für solche Dinge wie Rebellion. Ja, wer sich gleich damit beschäftigt, wird nicht viel sehen und viel entdecken. Ja, aber wenn das beseitigt ist, dieses Hindernis der Verletzungen und der Bitterkeit und der Rache und all diesen Dingen, diesen negativen Reaktionen darauf, dann werden wir sensibel auch für die nächsten Bereiche. Und der letzte wichtige Bereich ist Stolz. Und Stolz ist nichts anderes als Unabhängigkeit. Ich schaffe es alleine. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin von niemandem abhängig. Ja? Mit vielen, vielen Unterpunkten und Variationen. Der Stolz kann und will keine Kritik ertragen. Ja? Er kann sich nichts schenken lassen. Er muss sich alles erarbeiten. Er kann sich nichts schenken. Deswegen hat ein Stolzer so große Probleme mit Gnade. Er hat keinen Zugang zu Gnade, weil für sein Konzept muss man sich das alles erarbeiten. Ja? Und sich einfach beschenken lassen, ohne dass man es verdient, das ist für den Stolzen ein großes Problem. Ja. Sich über andere stellen. Ja. Ehre und Anerkennung und Aufmerksamkeit zu suchen von anderen, ja, statt von Gott. Ja. Jesus sagt, ihr sucht die Ehre vom Menschen, aber die Ehre, die von Gott kommt, die sucht ihr nicht. Ja. Das war ihr Problem. Sie lebten nur. Diese Pharisäer, die leben nur von, wie sehen mich andere? Und dann fühlen sie sich toll, wenn andere sie bewundern. Gucken, was das für fromme Leute sind. Guck mal, wie hingegeben sind und guck mal, wie religiös die sind. Ja, davon haben die sich ernährt. Ja? Und Jesus sagt, die Ehre, die von Gott kommt, die sucht ihr nicht. Ja? Das heißt also, die Quelle ihres Wertgefühls war, was sie meinten, was andere über sie denken. Und ihr Lieben, das findet in vielfältiger Form heute in Gemeinden statt. Menschen übernehmen Dienste, um dafür bewundert zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um Wertschätzung zu bekommen. Und sie streben Verantwortung und Posten an, um dabei sich gut zu fühlen und zu zeigen, guck mal, was ich kann und was ich habe und welchen Platz ich habe und wie wichtig ich bin. Das sind alles Variationen und Formen von Stolz. Ja, wir leben aus der falschen Quelle. Wir leben für das Verkehrte. Ja. Sich selber groß machen, sich selber in einer unrealistischen Weise irgendwie darstellen und überhaupt kein Gespür haben für das, was normal ist, was richtig ist, was angemessen ist. Der Stolze kann auch nicht Erfolge von anderen anerkennen. Er kann sich auch nicht darüber freuen, wenn andere gelobt werden, wenn andere bevorzugt werden. Der Stolze hat damit ein Riesenproblem. Ja? All das sind Variationen. Er kann auch nicht irgendwie loben und ermutigen. Ja? Und gute Dinge oder Fähigkeiten oder Taten irgendwie positiv von anderen bewerten. Er muss immer im Mittelpunkt stehen. Das ist wie eine Sucht. Ja. Wir sehen das ja in einer grotesken Weise jetzt gerade in all den Nachrichten, die wir aus Amerika sehen, zu welchen grotesken Verhaltensweisen so eine Krankheit führen kann. Da ist man völlig außerhalb des Normalen und kann sich und andere überhaupt nicht mehr realistisch einschätzen. Und für mich ist das eine riesige Form oder eine massive Form des Gerichtes, dass über einer solchen Nation wie USA ein Präsident mit solchen Eigenschaften überhaupt Präsident, wie ist sowas möglich? Was sagt das über das Land aus? Über das Niveau, das dort dieses Land erreicht hat? Dass sie so einen Präsidenten bekommen, der ganz offensichtlich völlig außerhalb der Realität lebt, der völlig unberechenbar ist, der keinen Plan hat, der heute Hü sagt, der morgen Hot sagt, der alle Leute nur vor ein Rätsel stellt. Ja? Wie kann so etwas sein? Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Okay. Noch ein anderer Punkt, der behandelt werden muss. Seelische Beziehungen Abhängigkeiten, falsche Verantwortung. Menschen übernehmen Verantwortung für Dinge, für die sie keine Verantwortung haben. Ja? Zum Beispiel, die Mutter sagt, wenn du dieser Gemeinde dich anschließt, das ist mein Tod, das ist mein Untergang. Ja? Und die möchten schon gerne, aber sie haben das im Hinterkopf und sie fühlen sich verantwortlich für die seelische Gesundheit der Mutter und machen deswegen in ihrem Glauben Kompromisse. Das kann nicht sein. Als Kind bin ich nicht dafür da, meine Eltern glücklich zu machen oder zufriedenzustellen. Als Kind bin ich dafür da, Gott zu gefallen. Und wenn mit Dingen, die Gott von mir will, meine Mutter oder mein Vater Probleme hat, dann segne ich sie. Ich mache das nicht, um ihnen Probleme zu machen, aber ich mache es, um Gott zu gefallen. Aber ich bin losgeschnitten von dieser Manipulation, von diesem Druck und ich muss jetzt hier Rücksicht nehmen. Nein, das muss ich nicht, das ist eine Lüge. Ich nehme Rücksicht auf Gott und es kann nicht sein und es ist auch nicht so, dass das, was Gott von mir will, schädlich ist für andere. Es ist nur dann schädlich für sie, wenn sie wollen, dass es für sie schädlich ist. Das ist aber ihr Problem, das liegt aber nicht in der Natur der Entscheidung. Ja? So, wenn Menschen in falscher Verantwortung sind, ja, dann müssen sie das durchschauen und müssen das schneiden und sagen, hey, diese Verantwortung kann ich nicht mehr übernehmen. Und wie viele Menschen werden manipuliert von Eltern mit Selbstmorddrohungen, mit, wenn du so weitermachst, dann kommt deine Mutter noch in die Klinik. Ja, und mit solchen Geschichten, ja, werden sie unter Druck gesetzt und manipuliert. Und Manipulation, lass mich das mal sagen, ist immer dämonisch. Manipulation öffnet immer eine Tür für Dämonen, die damit hineinkommen in die ganze Geschichte. Und wir sind nicht, das ist nicht Liebe, zuzulassen, dass wir manipuliert werden. Wir werden nicht manipuliert. Wir werden geleitet in Güte und in Wahrheit von Gott und wir werden nicht manipuliert von niemandem. Nicht von Menschen, die vorgeben, uns zu lieben, nicht von unseren Eltern oder sonstigen Menschen in unserer Umgebung. Wir werden nicht manipuliert. Wir lassen das nicht zu. Wenn ein Kind Gottes Manipulation zulässt, ist das auch Sünde. Weil wir damit Händchen halten mit Dämonen. Und Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. So solche seelischen Abhängigkeiten, die können mit Eltern, mit Ehepartnern, in der Freundschaft, die können auch mit geistlichen Leitern sein. Ja? Das ist alles nicht gesund und das ist nicht, was Gott haben möchte. Und diese Dinge kommen ans Licht durch den Heiligen Geist. Ja? Okay. Noch einen anderen Punkt möchte ich hier erwähnen. Die Sprache. Ein Satz ist mir hängen geblieben von vor Jahrzehnten aus einem Buch. Und dort hieß es, wenn du rebellische, unzuverlässige Jugendliche in verantwortungsvolle Erwachsene bringen willst oder zu Erwachsenen bringen willst, musst du erst ihre Sprache ändern. Wie jemand über sich redet, ist sehr, sehr, sehr entscheidend. So hör zu, was der, den du in Jüngerschaft da anleitest, wie redet der über sich selber? Ja? Entweder maßlos positiv, ohne jeden Realitätsbezug, aber meistens viel, viel häufiger total negativ. Und er muss lernen, über sich zu denken und über sich zu reden, wie Gott über ihn denkt und wie Gott zu ihm spricht und was Gott über ihn sagt. Okay. Noch ein paar andere Einzelpunkte hier will ich noch nennen und dann kommen wir zum Schluss. Lass uns wirklich vom Herrn lernen, diese wunderbare Kunst, Fragen zu stellen. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der Fragen stellt. Und er stellt nie Fragen, weil es ihm an Informationen mangelt, sondern er stellt Fragen, um das Herz zu offenbaren, um Menschen selber mit sich und mit dem, was in ihnen vorgeht, zu konfrontieren. Ja? Achte mal auf diesen Gesichtspunkt. Findest du im Alten Testament und findest du ganz stark auch im Neuen Testament bei Jesus, der stellt Fragen. Stellt Fragen. Ja? Die Jünger kommen zu ihm: Was sucht ihr? Ja? Was für eine Frage. Ja? Ja? Und Gott will Fragen stellen. Und Gott gibt Licht in das Leben von Menschen, indem er Fragen stellt. Und diesen Gott wollen wir kennenlernen. Und wenn wir erlauben, dass er uns Fragen stellen kann, dann werden wir auch lernen, diese Kunst, Fragen zu stellen im Umgang mit anderen. Ja? Und dann können Fragen wirklich viel, viel offenbaren. Ja? Und wir fragen, ja, sag mir mal, warum hast du diese Entscheidung getroffen? Ja? Wie auch immer. Wir stellen Fragen. Was sind deine aktuellen Probleme? Was sind deine Konflikte mit Menschen? Ja? Oder mach mir doch mal eine Liste, welche Dinge du im Fernsehen in den letzten 7 Tagen angeschaut hast. Oder im Internet. Was für Seiten hast du da besucht im Internet? Mach doch mal eine Liste. Was sind das so für Sachen, die dich da interessieren? Das ist zu persönlich. Hallo, eines der schlimmsten oder einflussreichsten Faktoren sind die Medien. Und wir können nicht jemanden in geradlinige Jüngerschaft führen und versuchen, ihn zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und hintenrum heimlich sind alle Türen und Tore offen und da kommt immer noch der Geist der Welt irgendwie da rein. Das kann doch gar nicht funktionieren. Er muss durchschauen, was sind die Inhalte, was sind die Erziehungsziele Hollywoods mit diesen und jenen Filmen. Was will Hollywood, in anderen Worten der Teufel, mit diesen Filmen erreichen? Dahinter ist doch eine Idee, ist doch nicht die Menschheit zu beglücken, ein bisschen mehr Farbe ins Leben zu bringen oder sowas, sondern das ist doch ein Konzept, eine Strategie. Ja? Das, die Medien Hollywood, das ist die Sonntagsschule vom Teufel. Den Leuten Ideen zu geben und Ideen, die völlig krankhaft sind, die gegen die Bibel sind, für normal zu halten. Leute, die sich permanent Filme angucken, wo Leute sich verfluchen und niedermachen und hässliche Worte machen, die werden dieses Zeug in ihr Hirn hineinnehmen und früher oder später ist das, was sie denken. Vielleicht trauen sich dann nicht in christlichen Kreisen sozusagen, aber hör sie auf der Arbeit an. Und dann wirst du erstaunt sein. Ja? Was wir reinziehen, das werden wir. Wir werden umgeformt in das, was wir anschauen. Das ist so. Und deswegen ist das nicht Unterhaltung. Ja? Eine der peinlichsten Fragen, die der Heilige Geist mir vor vielen Jahren gestellt hat, ja? Als er mich erwischt hat, wie ich Nacht für Nacht vorm Fernseher gesessen habe und mir unreines Zeug angeschaut hat. Ja? Und er fragt, wie erklärst du dir die Tatsache, dass du sagst, du liebst Jesus und dein Vergnügen, dein heimliches Vergnügen, von dem er die Familie nichts weiß, dein heimliches Vergnügen ist, dir Dinge nachts reinzuziehen, die so schrecklich sind, dass Jesus, den du angeblich liebst, dafür gestorben ist. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch? Und ich war so deutlich und so massiv gestellt, die Frage, ich konnte darauf keine Antwort geben. Ich brauchte Tage, mich zu sortieren. Und dann kam ich mit der richtigen Antwort. Die einzige Antwort ist, den ich vorgebe zu lieben, kenne ich gar nicht. Den kenne ich nicht. Wenn ich Gott wirklich kennen würde, seinen Hass auf die Sünde, ich könnte an so ein Zeug gar kein Vergnügen haben. Du, das war Revolution für mich. Dass ich gesagt habe, ich muss Gott kennenlernen, sein Wesen kennenlernen, seinen Hass auf die Sünde, ja, die ich ja sehe, Gott hat ja die Sünde in Christus gerichtet. Da hat er gezeigt, wie er über Sünde denkt, wie Sünde schrecklich ist in seinen Augen. Ja. So diesen Gott, der Fragen stellt, den wollen wir kennenlernen. Und dann lernen wir, Fragen zu stellen. Und manchmal kann mit einer einzigen Frage auf einmal da sich alles aufblättern und Leute fangen an, Dinge zu verstehen, die sie nie verstanden haben. Ja. Und sie sehen, was fehlt und was verkehrt ist und was kaputt ist bei ihnen und so weiter. Und so weiter. Ja. Okay. Einen letzten Punkt noch möchte ich in diesem Jüngerschaftsprozess betonen. Und das ist die Teilnahme am Gemeindeleben. Ja? Ist da eine Haltung der Verbindlichkeit aus Verpflichtung und Hingabe oder geht das nach Lustgefühl? Kennst du solche Situationen? Du triffst jemanden, ja, aus deinem Hauskreis und sagst, ah, übermorgen ist der Hauskreis, ja, bis dann, dann sehen wir uns. Ja, mal sehen. Der weiß am Dienstag noch nicht, ob er am Donnerstag im Hauskreis ist. Warum weiß der das nicht? Weil der seine Entscheidung kurzfristig von Gefühlen abhängig macht. Wie kaputt ist er von der Arbeit? Wie müde ist er? Wie viel Lust hat er? Davon macht er die Entscheidung abhängig. Dieser Mensch versteht von Jüngerschaft noch nichts und hat sich vom Spaßgott noch nicht verabschiedet. Viele, viele Christen sind ferngesteuert vom Spaßgott. Und der Spaßgott sagt, wann du was machen kannst und was nicht. Und wenn du keine Lust dazu hast, dann brauchst du nicht. Wir wollen ja nicht gesetzlich sein, ist dann so die typische religiöse Antwort von solchen Leuten. Ja, wir wollen ja nichts aus Zwang tun. Es geht nicht um Zwang, es geht, habe ich verstanden, dass ich nicht mehr vom Lustgefühl gesteuert werde, sondern jetzt gehe nach, was ist richtig, was ist wichtig, was ist notwendig. Und wir alle können, denke ich, aus Erfahrung schon von Situationen erzählen, wo wir total geschafft und müde von der Arbeit nach Hause gekommen sind und dann war Gebetsabend oder dann war Hauskreisabend, aber wir haben gesagt, nee, ich gehe hin, obwohl ich jetzt so kaputt bin. Und dann abends um 10, wenn alles fertig ist, man ist erfrischt, als wenn man aus dem Urlaub kommt. Ja, ja, schon mal solche Situationen erlebt. Ja? Und der Jünger lernt, nicht mehr vom Spaßgott dirigiert zu werden, sondern aus Richtigkeit. Hey, das ist meine Gemeinde und die sagen, die machen da ein Seminar und die Ältesten sagen, das ist wichtig. Also wenn die Ältesten sagen, das ist wichtig, dann bin ich da, fertig, aus. Ob ich das im Moment wichtig finde oder nicht, es spielt ja keine Rolle. Die finden das wichtig und deswegen bin ich da. Und du kannst mit mir rechnen und nicht, ja mal sehen, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, also. Ja. Und überhaupt ist es wichtig, wenn wir mit Jüngerschaft beginnen, ja, bist du sicher, dass das hier deine Gemeinde ist? Hat Gott zu dir geredet, das ist deine Gemeinde? Wenn nein, dann klär das bitte ganz, ganz schnell, bevor wir überhaupt anfangen und finde heraus. Und wenn Gott sagt, ja, ist gut, dann beginnen wir. Wenn Gott sagt, nein, dann segnen wir dich und dann finde deine Gemeinde. Viele Leute sind einfach nur in der Gemeinde, weil das ist am nächsten oder sie haben keine Alternative oder einfach irgendwie so. Aber es funktioniert nur mit Menschen, die sagen, ich weiß, dass das hier meine Gemeinde ist. Und weil das hier meine Gemeinde ist, sind das auch meine Ältesten. Und deswegen sind das die, die Gott gesandt hat, in mein Leben hineinzuwirken. Und deswegen unterordne ich mich hier. Und deswegen gebe ich mich herein. Diese Verbindlichkeit fehlt leider vielen, vielen Leuten heute. Und deswegen ist es so einfach. Eine Ermahnung, sie sind beleidigt und weg sind sie und gehen in eine andere Gemeinde. Und nach kurzer Zeit passiert dasselbe wieder. Und sie leben völlig unverbindlich. Und solche Leute kommen nicht vorwärts. Die kommen nicht vorwärts. Sie können nicht wirklich durchbrechen in die Freiheit. Ja? Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn das meine Gemeinde ist, ja, dass ich an irgendeiner Stelle, zusätzlich zu meinem Zehnten, an irgendeiner Stelle praktisch mich einbringe. Und sage, hey, ich bin Teil dieser Gemeinschaft und ich profitiere so viel von der Gemeinschaft, ja, und die sind so freundlich und gnädig, sogar an heißen Tagen noch ein Klimagerät zu kaufen und anzuschaffen, ja, und laufen zu lassen und vieles andere. Und deswegen an irgendeiner Stelle, ob im Putzdienst oder weiß ich nicht wo, ich werde mich engagieren. Ich werde praktisch tätig werden und nicht nur Konsument sein, sondern mich wirklich engagieren und meinen Teil zur Gemeinschaft beitragen. Das ist so, so, so wichtig. Ja. Praktisches Dienen, Geben des Zehnten. Ja. So. Was machen wir jetzt, wenn unser lieber Jünger Termine nicht wahrnimmt, Hausaufgaben nicht macht? Was machen wir dann? Wir sprechen das an und sagen, horche mal, warum hat es nicht geklappt? Was ist hier los? Ja? Und wenn das wiederholt, erstmal möchte ich, dass der wirklich einsieht, das ist ein Verhalten, wo er einfach eine Ordnung, die er selber bejaht hat, übertreten hat. Und dann möchte ich ein, das war nicht richtig, ich hätte das machen sollen oder ich hätte kommen sollen, es tut mir leid. Das will ich hören. Nicht für mich, ich brauche das nicht. Er braucht das, dass er das aus seinem eigenen Munde hört. Er braucht das. Ja? Wegzubleiben, seiner Verantwortung nicht gerecht werden und dann kommentarlos darüber hinwegzugehen, das ist nicht hilfreich. Ja? Und wenn jemand permanent seine Hausaufgaben nicht macht oder Termine nicht wahrnimmt und unbegründet schnell mit einer SMS absagt, dann ist es höchste Zeit, ein kleines Krisengespräch zu haben. Du, pass mal auf. Weißt du noch, was deine Entscheidung für Jüngerschaft war? Gilt die noch? Wenn die noch gilt, dann möchte ich, dass so etwas aufhört. Ich reserviere meine Termine, um Zeit mit dir zu haben und du sagst 5 Minuten vorher ab und es ist dir egal, was da mit mir ist, aber du bist einfach raus aus deiner Verantwortung. Ich sage, so funktioniert es nicht. Ja? Wir gehen nicht kommentarlos über solche Dinge hinweg. Und wenn jemand seine Termine für unser Treffen, was vielleicht nachher nur noch monatlich oder so stattfindet, nicht einhält, dann stellen wir das ganze Ding in Frage. Und wenn da keine echte, überzeugende Umkehr stattfindet, dann sagen wir, pass mal auf, ich glaube, mit deinen Taten hast du deutlich dokumentiert, du bist an einer Fortsetzung dieses Jüngerschaftsverhältnisses im Moment nicht interessiert. Ich registriere das ohne Groll, ich segne dich, aber wir machen jetzt mal eine Pause. Und solltest du Interesse haben, weiterzumachen, nach erfolgter Buße und echter Verantwortung, die du übernimmst, können wir gerne irgendwann weitermachen. Aber im Moment macht das keinen Sinn. Wir machen jetzt eine Pause. Wir lassen uns nicht zum Narren halten. Ja? Wir spielen keine Spiele. Ja? Sondern das gehört ja mit zur Jüngerschaft. Ich halte mein Wort. Euer Wort sei ja, ja oder nein, nein. Ja? Also ja ist, ich sage eine Verabredung zu. Und das zweite Ja ist, ich halte sie wirklich ein. Und nicht ja und dann nein. Ja? Sondern wenn ich ja gesagt habe, dann habe ich ja gesagt, dann muss ich auch das zweite Mal ja sagen. Und dann bin ich da. Ja? Und wenn ich wirklich nicht da sein kann, was ja mal passieren kann, dann habe ich eine vernünftige Erklärung. Und es tut mir leid und ich zeige das. Ja? Das und das ist passiert und aus den und den Gründen jetzt in der Familie. Es geht diesmal wirklich nicht. Und komm, wann machen wir den Alternativtermin? Das ist was anderes als einfach SMS, es passt heute nicht. Fertig, aus, ohne irgendwie einen Kommentar oder so. Ja? So Verbindlichkeit muss eingeübt werden, das ist wichtig. Wer nicht lernt, sein Versprechen zu halten, kann auch gar nicht an einen Gott glauben, der sein Versprechen hält. Weil man denkt immer, so wie man selber, so sind die anderen auch. Wer schlecht über andere redet, glaubt auch, die anderen reden schlecht über einen. Und wer sein Wort nicht hält, der glaubt auch nicht, dass Gott sein Wort hält. Er macht sich unfähig, diesem treuen, beständigen, wahrhaftigen Gott zu glauben. Er macht sich unfähig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Wort einhalten. Das ist extrem wichtig. Und ich, naja, wollen wir nicht so eng sein. Solche Sprüche gibt es dann immer so. Schon mal gehört? Wollen wir nicht so eng sein. Nein, wir wollen wahrhaftig sein. Wir wollen treu sein. Wir wollen solche sein, von denen man sagt, hey, auf den kann ich mich verlassen. Sein Ja ist wirklich ein Ja. Wenn er heute Ja sagt, er kommt morgen, dann kommt er auch morgen. Solche Leute wollen wir haben, solche Leute wollen wir sein und mit solchen Leuten können wir wirklich Gemeinde bauen. Und denen werden wir auch etwas anvertrauen. Ich meine, jemand, der nie verlässlich ist, wirst du ihm den Schlüssel anvertrauen, der hier die Haustür aufsperrt, eine Stunde vor dem Meeting und hier die Heizung anwirft oder was weiß ich? Niemals, weil du schon erlebt hast, wir stehen alle im Regen und er ist weg und wir finden ihn nicht. Und wo ist jetzt der, der den Schlüssel hat? Und wieso kommt er nicht? Das machst du einmal, sagst du, der kann den Schlüssel nicht mehr kriegen, das geht nicht. Ja? So Leute müssen erstmal ein gewisses Maß an Vertrauenswürdigkeit bewiesen haben, bevor wir denen überhaupt irgendwas anvertrauen. Diesen Leuten bauen wir Gemeinde und dann wissen wir, wir können uns verlassen und sind nicht immer die, die oh, klappt das jetzt oder klappt das nicht. Das ist ein Stress, das tut sich kein Chef an. Warum tun sich das Pastoren an? Warum? Weil sie nicht Leiterschaft verstehen. Weil sie denken, ich kann ja froh sein, dass sie überhaupt noch erscheinen. Und das darf nicht sein, dass wir unter diesem Druck sind und erpressbar sind. Wir müssen sagen, wir ziehen durch, wir haben Ziele. Wenn du mit diesen Werten, die wir hier vorleben wollen und die wir propagieren, wenn du mit diesem Wert nicht übereinstimmst, sei gesegnet. Aber der Herr wird Leute dazu führen, die diese Werte suchen und begehren und schätzen. Und dann wird es wirklich vorangehen. Aber erst müssen wir Werte definieren und sagen, weil Gott diesen Wert hat, der Treue und der Wahrhaftigkeit, wollen wir auch treu und wahrhaftig sein. Und deswegen ist das hier ein wichtiger Wert in unserer Gemeinde. Und die Werte, die wir vorleben und die wir propagieren, die werden in der unsichtbaren Welt sich ausbreiten und zieht Leute an, die genau das suchen. Und es gibt frustrierte Leute in dieser Gegend, wie in jeder Gegend in Deutschland, die sagen mit diesem oberflächlichen, charismatischen Getue, ich habe es bis hier oben, ich suche was Echtes. Und immer wieder schreiben mir Leute E-Mails, ich bin raus aus dem Gemeindezirkus bei uns, ich suche was Echtes. Kennst du Gemeinden, wo wirklich noch das Wort geehrt wird, wo wirklich die Werte noch stimmen? Kennst du solche Gemeinden? Ja, so, es gibt hungrige Leute. Ja, und wir klammern uns an die Unzuverlässigen, weil wir denken, wenn wir die nicht mehr haben, haben wir gar nichts mehr. Ja, lieber haben wir gar nichts, nur noch, wir sind zwei Ehepaare als Gemeindeleitung, aber wir wissen unsere Werte. Und nach einem Jahr kommen die richtigen Leute dazu. Wir dürfen nicht erpressbar sein. Da haben wir schon verloren. Okay, so viel zum Thema Jüngerschaft. Halleluja. Amen. Amen.